Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Gründer und Leiter des Zentrums für liberale Moderne, Mitglied der Grünen. Über lange Jahre war auch Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Freue mich, dass Sie da sind und freue mich, dass Sie uns zuhören. Wir haben dieses lange Pfingstwochenende jetzt gerade hinter uns. Herr Füchs, wie haben Sie es erlebt? Haben Sie noch Menschen mit Masken und solche gesehen, die die Abstandsregeln eingehalten haben?
Ja, im öffentlichen Raum schon, beim Einkaufen zum Beispiel. Aber am wichtigsten war für uns, dass wir, ich glaube, nach 10 Wochen zum ersten Mal wieder unsere Enkelkinder in Bremen gesehen haben. Und das war
ein großes
sehr schön.
Hallo wahrscheinlich, ja. Die Freude des Wiedersehens.
Ja.
Ja, glaube ich. Also ich war unterwegs, ich hatte schon das Gefühl, dass ich selbst auch, aber auch viele um mich herum ganz froh waren, dass es eben diese Lockerungen gibt und dass man so ein bisschen manchmal diese Krise auch vergisst, wenn man unterwegs ist.
Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir können uns nicht auf Dauer einsperren. Mhm. Wir brauchen das gesellschaftliche Leben, den Kontakt und dafür braucht man jetzt eben diese Vorsichtsmaßregeln, Masken und so gut es geht Abstand halten. Und vor allem brauchen wir auch jetzt endlich diese verdammte App, die es ermöglicht, Infektionsketten nachzuverfolgen und frühzeitig einzudämmen.
Verstehe, also Sie wären ein Freund dieser App.
Ja, aber ja, ich meine, wenn wir im Gegenzug unsere persönlichen Freiheiten wieder erweitern können, dann bin ich bereit, auch dieses Maß an Kontrolle in Kauf zu nehmen.
Mhm, sagt Ralf Füchs. Diese App wird nicht so sehr Thema sein in dieser Stunde, aber wir besprechen natürlich die Themen des Tages und da ist gleich unser erster Blick in die USA. Die Proteste gegen den Rassismus interessieren uns. Ist das Katharsis oder Niedergang? Ralf Füchs, mein Gast in dieser Mittagsstunde, Gründer und Leiter des Zentrums für liberale Moderne, ein Think Tank in Berlin, aber eben lange Zeit zuvor auch Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und dort verantwortlich für die Außen- und Sicherheitspolitik, unter anderem für die Beziehungen zwischen Europa und Nordamerika auch. Und wir gucken jetzt in die USA. Seit dem Tod von George Floyd, seit einer Woche, gibt es dort sehr heftige Proteste gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus, gegen die Benachteiligung der Minderheiten in den USA. Die Menschen ziehen durch die Städte und sie wollen unter anderem auch, dass der weiße Polizist, dessen Knie dem schwarzen Amerikaner ja George Floyd also diese 9 Minuten, diese quälenden Minuten lang die Luft abgedrückt hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Donald Trump reagiert. Wie reagiert er? So.
I am your president of law and order. And an ally of all peaceful protesters.
Er sagt also, er sei der Präsident von Law and Order, des Gesetzes sozusagen, der Ordnung. Und er sei aber auch der Verbündete von allen friedlichen Demonstranten. Nachdem er das gesagt hat, hat er dann den friedlichen Protest räumen lassen. Herr Füchs, was erleben wir hier in den USA? Ist das eine Katharsis oder ist das ein Niedergang?
Ja, ob daraus eine Katharsis wird, also eine Wiederauferstehung, eine Erneuerung der amerikanischen Gesellschaft und Politik, das hängt ganz entscheidend vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen ab.
Im November?
Im November. Weitere 4 Jahre Trump wäre, glaube ich, eine Katastrophe für das Land und für die transatlantischen Beziehungen. Im Moment treffen sich in Amerika 3 Krisen, die alle eine historische Dimension haben. Corona ist völlig außer Kontrolle geraten. Wir haben die schwerste Wirtschaftskrise seit der großen Depression 1929-30 und wir haben jetzt diese innenpolitischen Unruhen, die auch eine lange Geschichte ja haben. Ja, 1967 gab es damals in Anführungszeichen die großen Rassenunruhen in fast allen großen amerikanischen Städten gegen die Diskriminierung der Schwarzen, gegen den strukturellen Rassismus in den USA. In den 90er Jahren gab es entsprechende Proteste und oft war Polizeigewalt der Auslöser, weil die eben überproportional schwarze junge Männer trifft.
Mhm. Polizeigewalt war der Auslöser, jetzt auch. Was tut Trump? Er sagt, ich gucke im Grunde nicht länger zu, es werden ja auch Geschäfte geplündert, es wird eben jetzt sehr stark protestiert. Er droht mit der Entsendung des Militärs. Wir hören ihn nochmal.
Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigern, alles Notwendige zu tun, um Leben und Besitz ihrer Bürger zu schützen, werde ich flink das US-Militär stationieren und das Problem für sie lösen.
Was wird daraus entstehen? Also ich meine, er heizt ja da die Lage im Grunde weiter an. Ja,
absolut. Das ist eine Rhetorik, die noch weiter Benzin ins Feuer gießt. Ja, Trump setzt geradezu auf eine Strategie der Polarisierung, auf Eskalation. Im Grunde ist das eine Politik des Bürgerkriegs, die er betreibt, um seine Chancen zu retten, noch einmal sein amerikanischer Präsident zu werden. Es ist übrigens auch ein Angriff auf die föderalistische Struktur der USA mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung der einzelnen Bundesstaaten und der Städte. Mhm. Das wäre eine richtige politische Zerreißprobe, auch eine Verfassungskrise, wenn Trump tatsächlich Militär entsenden würde mit seinen Notstandsrechten sozusagen als Präsident. Ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzen wird, sondern dass die Kräfte in den USA, die ja vielstimmig sind und stark sind, die jetzt zu Besonnenheit und Dialog und eine selbstkritische Überprüfung des Landes aufrufen, dass die sich durchsetzen werden. Und das wäre vielleicht tatsächlich die Chance für einen Neubeginn.
Jetzt haben Sie das Wort Bürgerkrieg verwendet. Auch die Opposition in den USA fürchtet sowas durchaus und sagt, was würde denn helfen jetzt, um die Lage zu entspannen? Es würde helfen Sorge, oder? Sorge um die Menschen und Anerkennung auch der Polizeigewalt.
Ja, es beginnt zunächst mit Empathie, mit Empathie für die Opfer, mit einer Sprache, die den Respekt und Anerkennung sagen, zollt, die jetzt da friedlich protestieren. Es geht nicht darum, diese Riots sozusagen zu legitimieren. Das sind zum Teil kriminelle Elemente, zum Teil sind es politisch radikale Kräfte, die daran sagen, basteln. Aber die Motive des Protests sind ja ganz andere und die muss man ernst nehmen. Und es muss tatsächlich durch eine konsequente Strafverfolgung das Recht durchgesetzt werden. Es wurde ja über Jahrhunderte hinweg für die Gleichberechtigung der Schwarzen in Amerika sagen, gekämpft. Und die besteht jetzt auf dem Papier, aber noch lange nicht in der Praxis.
Wir haben eben über die Proteste in den USA gesprochen, gegen die Polizeigewalt, gegen den Rassismus. Jetzt ist die Frage, Herr Füchs, welche Bedeutung hat dieses Geschehen für die transatlantischen Beziehungen? Welche Bedeutung hat es?
Es ist sicher Wasser auf die Mühlen derjenigen, die schon lange eine Abkopplung von den USA fordern und die transatlantischen Beziehungen zu Grabe tragen wollen. Ich halte das für einen großen historischen Irrtum. Die USA sind, man kann sagen, eine Demokratie in der Krise oder eine Demokratie auf Abwägen, aber sie sind eben immer noch eine Demokratie mit Checks and Balances, mit politischem Pluralismus, mit einer kritischen Gegenöffentlichkeit. Und wir sollten eher darauf setzen, die Allianz zu den demokratischen Kräften in den USA auszubauen. Die große Herausforderung, vor der wir in den nächsten Jahrzehnten stehen, das ist der Aufstieg der autoritären Mächte in der Welt, vor allem voran China. Und da sehe ich uns nicht in einer Position der Äquidistanz, des gleichen Abstands, sondern da sehe ich uns schon noch als Teil einer demokratischen Wertegemeinschaft.
Gemeinsam mit den USA. Bundesaußenminister Maas, wenn ich das so sagen darf, der hat ja jetzt gerade gesagt, Deutschland wird die Ratspräsidentschaft in der EU haben ab 1. Juli und dann will man sich um Vermittlung zwischen den USA und China bemühen. Denn, sagt Maas, wir könnten ja als Europäer kein Interesse daran haben, dass es diese Interessensgegensätze zwischen China und den USA so groß gibt, dass die so unüberbrückbar werden.
Ja, richtig ist, dass wir an der Idee und am Ziel einer kooperativen Weltordnung festhalten müssen. Und China ist einfach zu groß, zu mächtig, zu bedeutend in allen Aspekten, nicht nur ökonomisch, um es zu ignorieren oder in eine Politik der Nicht-Kooperation mit China zu schlittern. Und gleichzeitig gibt es natürlich diesen Interessengegensatz, vor dem kann man ja nicht die Augen verschließen, nicht nur zwischen den USA und China, der wird auch von Trump natürlich sagen, angeheizt, aber wir stehen in einem neuen Wertekonflikt und wir stehen in einer neuen Systemkonkurrenz mit China, Russland und anderen autoritären Staaten, die sich als Gegenmodell zur liberalen Demokratie verstehen. Und da kann es aus meiner Sicht keine neutrale Vermittlerposition geben, auch wenn wir daran interessiert sind, alle diplomatischen Kanäle offen zu halten und die Wirtschaftsbeziehungen mit China nicht abbrechen zu lassen. Aber wir müssen schon auch eine klare Haltung zeigen, wenn es um unsere politischen Grundwerte geht.
Sprich, also die Demokraten müssen zusammenhalten.
Ich glaube, eine Allianz der Demokratien, das ist das, was wir brauchen. Und zwar weit über den traditionellen Westen sagen hinaus. Das betrifft auch asiatische Staaten wie Indien, Australien, andere. Weil wir wieder erneut für diesen demokratischen Grundkonsens, der die liberale Weltordnung mal ausgemacht hat, streiten müssen.
Interessant ist ja, dass Donald Trump den G7-Gipfel jetzt hat stattfinden lassen wollen, erst jetzt aber auf September verschoben hat, von Juni auf September. Und das wohl nach einem Telefonat mit der Bundeskanzlerin, mit Frau Merkel, die telefonisch eben abgesagt hat, weil sie gesagt hat, jetzt in Corona-Zeiten kann sie aus gesundheitlichen Risikogründen nicht in die USA reisen. Da ist ja interessant, dass Trump sich gedacht hat, er lädt noch andere Leute dazu ein, unter anderem Wladimir Putin aus Russland, aber auch die Staatschefs zum Beispiel aus Indien. Wie sehen Sie das? Also das wäre ja dann praktisch von Trump aus gesehen eben genau eine Idee, andere an dem großen G7-Dialog teilhaben zu lassen.
Ja, Putin wieder in den Kreis der G7 und dann G8 einzuladen, das ist natürlich ein Konflikt politisch mit denen, die sagen, die Gründe dafür, dass man Russland jetzt vorübergehend ausgeschlossen hat, bestehen ja nach wie vor weiter, vor allem sein Krieg gegen die Ukraine. Aber auch das russische Vorgehen in Syrien oder in Libyen zum Beispiel, wo der Waffenstillstand durchbrochen wird durch Russland und seine Verbündeten. Insofern halte ich das für das falsche Signal. Aber richtig ist natürlich, dass man Formate braucht, in denen man auch mit seinen Gegnern intensiv spricht. Das betrifft nicht nur Russland, es geht auch um China, um den Iran, ja, um eine ganze Reihe von Staaten.
Ja, um Indien. Sie hatten ja Indien
genannt.
Indien
gehört ja eher in die Allianz dieser Demokratien.
Ja. Insofern.
Auch wenn das Land selber schlingert, im Grunde haben wir ja weltweit, muss man sagen, eine Krise liberaler Demokratien. Indien geht auch immer stärker in den autoritären, populistischen Kurs unter Modi. Das ist auch in anderen großen Demokratien wie Indonesien etwa der Fall. Ich glaube, wir sind gerade in so einem Wellental international, was Demokratieentwicklung betrifft, in einem Rückschlag gegenüber der großen demokratischen Offensive der 90er Jahre. Und umso wichtiger ist, dass wir Europa als demokratische und rechtsstaatliche Staatengemeinschaft halten.
100 Milliarden Euro, diese Summe, soll das Konjunkturpaket umfassen, das die Spitzen der Großen Koalition heute beschließen wollen im Koalitionsausschuss. Aber da wird gerungen werden, denn natürlich haben die Koalitionäre schon unterschiedliche Vorstellungen. Die SPD sagt zum Beispiel, was wir brauchen, ist eine Anhebung des Mindestlohns oder auch eine Vermögensabgabe, höhere Einkommensteuersätze für Gutverdiener zum Beispiel zur Finanzierung der Krise. Das sind alles Vorschläge, die der Union wahrscheinlich weniger gefallen. Dann gibt es auch den Vorschlag umfassender Finanzhilfen für die armen Kommunen. Der kommt vom Finanzminister, von Olaf Scholz. Er möchte die Kommunen auch von ihren Altschulden entlasten. All das ist heute Thema, wird diskutiert. Hier zu Gast aber in der Mittagsstunde Ralf Füchs von den Grünen. Wenn ich es mal despektierlich sage, ist er ein alter Grüner. Jetzt der Leiter und Gründer des Zentrums für liberale Moderne in Berlin. Herr Füchs, an Sie die Frage, haben Sie denn den Eindruck, dass jetzt in all den Diskussionen, die geführt werden, genügend Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt wird?
Ja, die Frage stellen, an mich zu stellen, heißt sie zu beantworten.
Weil Sie sagen nein.
Natürlich.
Auf keinen Fall.
Pflichtgemäß, aber auch aus Überzeugung. Sie haben ja schon in Ihrer Anmoderation aufgezählt, dass jetzt jeder versucht, so sein Steckenpferd zu reiten. Und bei all den Quadrillionen und Milliarden, die da jetzt neu ausgespuckt werden, sein besondere politischen Anliegen zu verfolgen. Ich würde es tatsächlich für richtig halten, wenn es eine klare Ausrichtung geben würde, diese Krise, so schlimm sie ist, als ein Sprungbrett zu nutzen für Strukturveränderungen in unserer Ökonomie, in unserer Infrastruktur, in unserem Verkehrs- und Energiesystem hin zu mehr Ökologie und Nachhaltigkeit. Und wir werden eine solche Chance nicht ein zweites Mal haben, ja, mit den ganzen Rettungspaketen und Konjunkturprogrammen, die jetzt aufgelegt werden, die kommen so schnell, sagen nicht wieder, der Staat kann seine Verschuldung nicht ad infinitum sagen ausweiten. Und deshalb muss man das jetzt nutzen, um nicht nur ein kurzfristiges konjunkturelles Strohfeuer zu entzünden, sondern die ökologische Modernisierung voranzubringen, die uns zukunftsfähig macht.
Genau so eine Antwort hatte ich tatsächlich auch erwartet. Jetzt sehen Sie das aber nicht gegeben, das, was Sie hier gefordert haben, richtig?
Ja, es ist zumindest, ich würde sagen, halbherzig und unentschieden. Wir wissen ja noch nicht, was tatsächlich dabei herauskommt. Das ist übrigens auch nicht das einzige Programm, über das jetzt entschieden werden muss. Die Europäische Union will ja auch ein großes Innovations- und Konjunkturprogramme auflegen unter dem Titel European Green Deal, was bis zu einer Billion, sagen Euro, 1000 Milliarden umfassen soll. Das heißt, die Debatte wird weitergehen, aber jetzt ist eben wichtig, dass zumindest keine falschen Signale gesendet werden, zum Beispiel eine Neuauflage der Ankaufprämie für Autos.
Und genau das würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal ins Konkrete hineinbegeben, weil sonst sind wir sozusagen so im großen Raum unterwegs. Nehmen wir mal diese Kaufprämie für Autos, die ist jetzt wieder im Gespräch. Und im SPD-Papier heißt es zum Beispiel jetzt heute, eine Kaufprämie für Autos ohne Bindung an eine effektive Schadstoffreduzierung ist nicht zu verantworten. Das heißt also im Umkehrschluss aber, wenn man sie an eine Schadstoffreduzierung binden würde, dann wäre sie zu verantworten. Ist die Kaufprämie für Autos überhaupt zu verantworten?
Ja, wenn überhaupt, dann, wenn sie tatsächlich einen Innovationseffekt hat. Ja, wenn sie uns den Übergang, sagen, hin zur Elektromobilität oder klimaneutraler Mobilität, ich will das gar nicht an einer spezifischen Antriebstechnik festmachen, wenn sie das befördert.
Aber ich meine, es gibt ja genügend Stimmen, die sagen, es ist gar nicht richtig, eine Industrie, auch wenn sie die Schlüsselindustrie sein mag, die Autoindustrie zu fördern, sondern dass man eher breiter streuen sollte.
Richtig ist an dem Argument, dass man eher sich auf Infrastruktur und auf Forschung und Entwicklung konzentrieren sollte, die allen Branchen potenziell jedenfalls zugutekommen. Dazu gehört etwa die Weiterentwicklung von Batterietechnologie, dazu gehören Investitionen in den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in der Bundesrepublik. Aber wir sollten uns nichts vormachen, nicht nur angesichts des volkswirtschaftlichen Gewichts der Autoindustrie, sondern auch der Bedeutung dieser Transformation in eine klimaneutrale Mobilität, kommt es schon darauf an, dass wir diesen Übergangsprozess auch beim Auto beschleunigen. Mhm. Es gibt ja heute schon Kaufprämien für Elektroautos. Ja, das muss man gar nicht neu erfinden. Aber klar ist für mich, dass man auf keinen Fall Fahrzeuge jetzt subventionieren darf, die über dem CO2-Grenzwert liegen, der ab 2021 EU-weit gelten soll.
Mhm. Das wäre in der Tat anachronistisch, wenn man das täte.
Ja, man würde damit genau sagen, das Alte noch künstlich länger am Leben erhalten, statt das Neue zu fördern.
Wenn wir über Mobilität sprechen, geht es auch um die Rettung der Lufthansa. 9 Milliarden Euro werden sozusagen zur Verfügung gestellt, ist geplant. Da könnte man ja auch sagen, gut, wenn der Staat jetzt da so massiv hilft, dann könnte man in Zukunft zum Beispiel darauf dringen, dass externe Kosten eingepreist werden, dass Tickets teurer werden. Also die externen Flugkosten, das, was alles sozusagen so ein Flug von hier nach, von Berlin nach New York an CO2 zum Beispiel in die Luft bläst, dass das sozusagen eingepreist wird, dass die Tickets teurer werden und dass man die kleineren Strecken tatsächlich nicht mehr fliegt, sondern mit dem Zug zurückgelegt.
Das ist richtig und trotzdem gibt es zumindest zwei große Aber, die bedeuten, dass man das nicht von heute auf morgen einfach umsetzen kann. Das eine ist, Wenn Sie den Flugverkehr, den innerdeutschen oder den Kurzstreckenverkehr stärker auf die Schiene bringen wollen, dann müssen Sie die Schieneninfrastruktur ausbauen. Inlandsflüge sind zu 95% über 400 Kilometer. Das heißt, der Fernverkehr auf der Bahn muss attraktiver werden und die Kapazität der Bahn muss auch größer werden. Die ist ja heute schon am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Und das Zweite ist, dass alle Maßnahmen, die auf den internationalen Luftverkehr zielen, eben national kaum durchsetzbar sind, sondern dafür brauchen sie internationale Vereinbarungen. Die gibt es im Prinzip auch. Es gibt ein Luftverkehrsklimaabkommen unter dem Dach der Vereinten Nationen, COSIA, was davon ausgeht, dass der Luftverkehr ab 2021 nur noch klimaneutral wachsen darf. Und man muss verhindern, dass das jetzt ausgehebelt wird von der Luftfahrtbranche unter Berufung auf die Krise.
Also, das werden Sie genau beobachten, nehme ich an.
Aber ja.
Und wir auch. Und Sie vielleicht auch, die Sie uns zuhören. Außenminister Heiko Maas empfängt heute seinen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in Berlin, ganz körperlich, nicht nur virtuell. Und im Zentrum der Gespräche soll der Konflikt in der Ostukraine stehen, auch die bilaterale, die internationale Zusammenarbeit mit Blick gerade auf die Corona-Pandemie. Hier zu Gast Ralf Füchs vom Zentrum für liberale Moderne. Herr Füchs, lassen Sie uns mal auf das blicken, was der Altkanzler Schröder gerade gesagt hat in seinem neuen Podcast. Da hat er nämlich den ukrainischen Botschafter als Zwerg betitelt. Er hat also davon gesprochen, dass wegen Corona mehr internationale Zusammenarbeit nötig wäre, keine Sanktionen. Und so kommt er dann darauf, dass er sich ja auch immer für die Lockerung der Sanktionen gegen Russland eingesetzt hat.
Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass das auch im Bezug auf Russland gilt, ne? Ja. Und warum dann irgend so ein Botschafter oder eben mal der Außenminister, so ein Zwerg aus der Ukraine mich kritisiert.
Botschafter, ja.
So ein Zwerg aus der Ukraine, da irgendwelche kritische, das interessiert ja niemanden. Nicht mal in Deutschland.
So sagt es also Gerhard Schröder, Herr Füchs. Wie sehen Sie das? Sie haben jetzt schon deutlich den Kopf geschüttelt, während wir Herrn Schröder gehört haben.
Also ich finde das unfassbar. In vieler Hinsicht. Einmal diese bräsige Großmachtarroganz, die der Schröder da gegenüber der Ukraine an den Tag legt. Ja, den Namen des Botschafters, das interessiert ihn gar nicht. Irgend so ein Zwerg da aus der Ukraine. Ja, diese Abfälligkeit gegenüber einem Staat, der gerade einem hybriden Krieg sich gegenüber sieht durch Russland.
Das könnte dann man die sagen, Geschichte. Ist aber eine Petitesse, weil er eben ist Altkanzler und er sagt es in seinem Podcast. Und kann man da trotzdem viel dran zeigen?
Ja, man kann zum einen zeigen, wohin diese Idee der Achse Berlin-Moskau führt, nämlich eine Allianz zwischen der Bundesrepublik und Putin-Russland auf Kosten der mittelosteuropäischen Nachbarn, die zu einer abhängigen Variable degradiert werden, ja, die keine wirklich souveränen Staaten sind. Das ist genau die Vorstellung Russlands gegenüber der Ukraine. Putin sagt da explizit, das ist in Wirklichkeit ja gar keine eigenständige Nation und Schröder äfft das nach. Es ist aber auch in einem wirklich verheerenden Maß geschichtsvergessen. Ja, Schröder legt sich ja viel zugute auf die Aussöhnung mit Russland. Ja, und er verbrämt, ich würde sagen, auch seine kommerziellen Interessen, ist ja auf der Lohnliste von Putin, mit dieser Versöhnung. Vielleicht ist ihm das auch persönlich ein Anliegen. Aber darüber zu vergessen, wie die Wehrmacht und wie die SS in der Ukraine gewütet haben und dass Hitler explizit als Kriegsziel die Versklavung der Ukraine im Schilde führte, ja, das finde ich für einen ehemaligen Bundeskanzler unverzeihlich. Und das ist aber typisch für diese Asymmetrie. Ja? Man hat viel Verständnis für Russland, auch für das autoritäre Regime Putins, auch für die militärischen Aggressionen. Und man hat null Verständnis für die Staaten, die damals zur Sowjetunion gehört haben und sich jetzt versucht haben, auf die eigenen Beine zu stellen.
Man hat kein Verständnis, Sie meinen jetzt explizit Gerhard Schröder.
Das ist nicht nur Gerhard Schröder, das ist eine breite Strömung, die es in Deutschland gibt, diese Putin-Versteherei, die in der Regel auch mit Verachtung gegenüber der Ukraine einhergeht.
Mhm. Also Schröder war, wir wollen es nochmal kurz sagen, von 1998 bis 2005 Kanzler und ist ja heute Aufsichtsratsvorsitzender eines russischen Ölriesen. Und dieser Konzern ist eben von EU-Sanktionen betroffen, die verhängt worden sind 2014 wegen des Ukraine-Konflikts.
Schröder ist Lobbyist für Gazprom, für Nord Stream 2, ist insofern auch nicht unbefangen in seinem politischen Urteil. Aber vor allem ist er eben doch Altkanzler und nicht einfach Privatperson. Und wenn ein ehemaliger Kanzler der Bundesrepublik so über den Botschafter eines europäischen Staates, der immer ein Assoziierungsabkommen mit der EU hat, spricht, dann ist das meines Erachtens ein politischer Skandal.
Und das ist natürlich in der Ukraine auch gar nicht gut angekommen. Da ist dann gesagt worden, wir Ukrainer empfinden nichts anderes als Mitleid gegenüber Herrn Schröder. Das hat der ukrainische Botschafter Herr Melnyk gesagt, der eben jetzt hier so geschmäht wurde. Ja, also was raten Sie, Gerhard Schröder, Herr Füchs? Nochmal nachdenken darüber, was
Schröder
er sagt.
Ich kenne ihn ja ein bisschen. Ich habe ihm nichts zu raten. Ich finde es wirklich tragisch, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Das war schon am Ende seiner Kanzlerschaft angelegt. Ja, da mit dieser Achse Berlin-Moskau. Ja, der eine sagte Paris-Berlin-Moskau. Das war für ihn ja die Alternative zur transatlantischen Allianz. Ja, und das hat sich in den letzten Jahren noch weiter verschärft. Also das ist für mich der Verlust aller demokratischen Maßstäbe.
Jetzt auch zu uns gestoßen meine Kollegin Judith Welminski. Wir wollen über Sex sprechen. Wie geht Sex mit Abstand? Das ist nicht so leicht und wir wissen, dass Kondome nicht schützen vor Covid-19. Heute ist Welthurentag und Covid-19 ist natürlich auch ein Problem für die Bordelle in Deutschland. Die sind geschlossen worden. Können sie wieder geöffnet werden? Nein, sagt eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten, sowohl von Union wie auch von SPD. Die wollen nämlich ein Sexkaufverbot. Judith Welminski, was genau wollen die Bundestagsabgeordneten da durchsetzen?
Ja, die Gruppe der Abgeordneten von Union und SPD, die wollen, dass die Bordelle, die jetzt also Corona-bedingt geschlossen sind, die wollen sie am liebsten auf Dauer zulassen. Sie befürchten nämlich andernfalls, dass Infektionsherde zustande kommen, weil Sex ja eben schwer auf Abstand funktioniert und Kondome gar nicht und Masken nur ungenügend vor Corona schützen. Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten würde der Kontakt mit Prostituierten in der Regel auch verschwiegen, glauben sie. Außerdem zeige die Situation jetzt, in welcher Not sich Prostituierte grundsätzlich befänden, dass sie nämlich kein gesichertes Leben hätten. Eine der 16 Abgeordneten, die Forderung mit unterzeichnet hat, ist Leni Breimeyer von der SPD aus Baden-Württemberg. Sie sagte heute früh in unserem Programm:
Wir haben gesagt, dass es jetzt auch die Zeit wäre, genauer hinzuschauen, weil uns diese Bordellschließungen einfach auch vor Augen führen, dass das, was uns erzählt wird, wie es zugeht, in den Bordellen eben nicht stimmt. Die Frauen sind nicht selbstbestimmt, sie sind abhängig, sie haben keine eigenen Wohnungen. Die Frauen stehen jetzt zum ganz großen Teil buchstäblich auf der Straße, haben noch nicht mal was zu essen, haben keine Hygieneartikel. Und wenn jetzt schon geschlossen ist und wenn man jetzt evaluieren kann, sollte man gleich den nächsten Schritt gehen und sagen, wollen wir uns nicht in Deutschland mal näher mit dem nordischen Modell befassen.
Und dieses nordische Modell, Judith Welminski, was hat es mit dem auf sich?
Es geht also insgesamt nicht nur darum, Bordelle geschlossen zu halten, sondern Prostitution insgesamt zu verbieten. Und das nordische Modell, das Frau Breimeyer angesprochen hat, das geht von Schweden aus. Als erstes Land der Welt hat Schweden vor gut 20 Jahren den Kauf von Sex verboten. Freier werden seitdem bestraft, Prostituierte nicht. Es gibt Ausstiegshilfen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, Sprachkurse zum Beispiel. In Deutschland kommen Prostituierte überwiegend aus Osteuropa. Eine Wohnung, Gesundheitsversorgung und Traumatherapie werden angeboten und Prostituierten soll der Weg in einen geordneten Beruf geebnet werden.
Jetzt weiß man, dass in Schweden die Prostitution trotzdem noch passiert. Herr Füchs, die Frage an Sie. Denken Sie, dass dieses älteste Gewerbe der Welt verbietbar ist?
Ich fürchte nein. Und trotzdem finde ich die Initiative sehr berechtigt, genauer hinzusehen, was eigentlich passiert. Aber nicht nur in den Bordellen, die sind wahrscheinlich noch am ehesten kontrollierbar, sondern in dieser ganzen Grauzone von Straßenprostitution und allen möglichen Formen von Prostitution, die mit Menschenhandel verbunden sind, die mit Zwang verbunden sind, mit einer Art Leibeigenschaft der Frauen, die unter irgendwelchen Vorwänden in die Bundesrepublik gelockt oder gebracht werden. Und hier weit entfernt sind von dem Bild, was man vielleicht haben könnte. Sie sagen Sexarbeiterin oder Sexarbeiter, das sind eben keine Angestellten oder Arbeitnehmerinnen oder Freiberuflerinnen, die einem selbstbestimmten Gewerbe nachgehen. Das gibt es vielleicht auch in einem bestimmten Prozentsatz, aber ich glaube, dass die überwiegende Realität eine ganz andere ist. Und
aber so ein Bordell ist ja eine Struktur, die eigentlich auch ein Stück weit zumindest Schutz bieten könnte.
Die Schutz bieten könnte, die kontrollierbar ist, ob es um Hygiene geht oder ob es um Sozialversicherung, Krankenversicherung für die Prostituierten geht. Insofern glaube ich, dass die jetzt nicht das Hauptproblem sind. Aber um diese Bordelle herum gibt es eine riesige Grauzone.
Aber insofern finde ich es erstaunlich, dass man die Bordelle sozusagen ganz und für immer schließen will. Was sagen denn die Prostituierten dazu, wenn ich Judith Welminski da nochmal fragen darf?
Überhaupt nicht einverstanden mit dem Vorschlag, die Bordelle auf Dauer geschlossen zu lassen, ist zum Beispiel Stefanie Klee, Vorstand des Bundesverbands Sexuelle Dienstleistungen e.V. Sie selbst ist Sexualassistentin, das heißt, sie bietet sexuelle Dienstleistungen in Alten- und Pflegeheimen an. Sie erwiderte heute früh in unserer Sendung Studio 9 auf Frau Breimeyer.
Das macht mich wirklich wütend und empört mich auch, dass diese Bundestagsabgeordneten diese Notsituation ausnutzen für ihre Forderung, die sie ja schon seit langem in den Raum stellen.
Der Seuchenschutz als vorgeschobener Grund, die Bordelle geschlossen zu halten, glaubt Frau Klee, die auch glaubt, dass sich Prostituierte in ihrer Branche in der Regel freiwillig prostituieren und alles andere, sprich die Zwangsprostitution zum Beispiel, das Strafgesetzbuch regelt.
Klappt es denn in Schweden überhaupt mit dem Verbot?
Das klappt bedingt. Abschaffen kann man Prostitution natürlich nirgends. In Schweden soll sie sich um die Hälfte reduziert haben. Aber vieles wird sich in den Dunkelbereich verlagert haben. Eine Studie der Uni Malmö sagt zudem, das Sexkaufgesetz hätte unerwünschte negative Effekte. Menschen, die Sex verkaufen, werden vor allem wohl durch Behörden und durch die Polizei stigmatisiert.
Ja, das ist natürlich die alte Debatte, ja, die Frage Verbot von Prostitution, ob das Abdrängen in die Illegalität am Ende die Dinge noch schlimmer macht für die, sind ja vor allem Frauen, gibt auch männliche Prostituierte, und man insofern eher einen kontrollierten legalen Bereich sagen schaffen muss. Ich finde, das ist ein ganz schwieriger Zielkonflikt. Ja. Ist Prostitution per se etwas Inhumanes, in dem die Menschenwürde verletzt wird? Oder ist es ein Gewerbe, dem man auch freiwillig sagen nachgehen kann und das deshalb normiert werden muss wie andere Gewerbe auch?
Also auch das nochmal ein Thema, wo wir jetzt in der Krise nochmal genau drauf gucken.
Ja, genau. Wir schauen um 17 Uhr in unserer Sendung nochmal auf das Thema. Wir nehmen uns da der Fragen rund um das geforderte Sexkaufverbot an und versuchen zu klären, wie ein Ausstiegsprogramm für Prostituierte, von denen es 33.000 behördlich Registrierte in Deutschland gibt, aber weit mehr im Dunkelfeld, bis zu 1 Million nehmen Beobachter an. Wir schauen uns an, wie das genau aussehen könnte.
Das also ab 17.05 Uhr Studio 9 am Abend. Danke an Judith Welminski. Sind Sie entspannt, Herr Füchs? Ich nehme an, ja, natürlich.
Nach der Sendung auf jeden Fall mehr als vorher.
Was meinen Sie denn, wie dieses zweite Halbjahr dieses Jahres 2020 sein wird? Entspannt? Werden wir uns ja tatsächlich in eine Normalität wieder hineinbewegen?
Ja, das ist die offene Wette auch für uns als Zentrum Liberale Moderne. Können wir jetzt eigentlich wieder Veranstaltungen planen, internationale Konferenzen, also wieder zurück ein Stück in die Normalität vor Corona, oder droht uns die zweite Welle? Und ich glaube, darauf wird es keine definitive Antwort geben.
Also wie agiert man dann einfach, als gäbe es keine zweite Welle, dass man so
optimistisch? Nein, man macht einen Plan A und einen Plan B.
Okay.
Macht einen Plan A, da ist optimistisch, und einen Plan B, da sagt, wir werden noch längere Zeit uns auf virtuelle Formate sagen, konzentrieren
das
müssen, auf
klug.
Den Austausch auf Distanz.
So wie wir es ja jetzt natürlich auch hier im Studio gemacht haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Füchs.
Danke sehr.